Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu People-Pleasing AD. Mein Name ist Dr. Verena Stahl. In meinem Podcast spreche ich mit Menschen über Themen rund um Führung, Karriere und Selbstentwicklung. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die seit vielen Jahren auf Bühnen und in Medien über Kommunikation, Wirkung und Weiblichkeit spricht und auch darüber, wie Frauen beruflichen Erfolg und persönliche Erfüllung erleben können. Die Rede ist von Dr. Stefanie Robben-Beyer. Stefanie ist Autorin, Mentorin, Moderatorin und Coachin. In ihrem aktuellen Buch Working Woman, was ich zu Beginn meiner Karriere gerne über das Leben gewusst hätte, erzählt sie ungeschminkt ehrlich, was sie im Laufe der Zeit selbst gelernt, verloren und wiedergefunden hat. Wir sprechen heute über prägnante Momente und Erfahrungen, weibliche Vorbilder, über Generationendialog und über das Geschenk des Älterwerdens. Und darüber, warum Empowerment vor allem eines sein muss, wahrhaftig. Hallo und herzlich willkommen bei mir im Podcast, liebe Stefanie.
Ich danke dir, liebe Verena, für die Einladung.
Wir haben jetzt 11 Uhr und ich frage dich als Working Mom, wie viel Erwerbsarbeit und wie viel Care-Arbeit hat denn bei dir heute Morgen schon stattgefunden? Bist du busy?
Also ich versuche es mal zusammenzufassen in einem kleinen Elevator-Pitch. Ich bin um 4:30 aufgestanden. Und dann ist meistens ein bisschen Me-Time, also das zählt ja nicht weder bei Care noch bei Business. Und dann habe ich irgendwann angefangen, als ich das erledigt hatte mit Haushalt, habe ich das Kind begleitet, da wo es dann hin muss, bis zur Schule. Dann war ich im Büro, dann war ich kurz beim Sport, dann war ich wieder im Büro und jetzt bin ich bei dir. Ach nee, einkaufen war ich auch noch zwischendurch. Beantwortet das deine Frage?
Das beantwortet meine Frage und ich habe mir sowas schon gedacht und ich habe mir gedacht, machen wir doch mal alle Zuhörenden neidisch. Was du alles so wuppst, das ist enorm. Ja, haben wir uns schon ein kleines bisschen Bild von dir machen können, aber wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Magst du uns so einen kurzen Abriss geben, wer du bist, was du machst und was dich auch mit besonderer Freude erfüllt und was so bis hierhin die wichtigsten Stationen in deinem Leben sind?
Ich muss an der Stelle immer lachen, Verena, weil wenn du mein Alter hast, dann geht das nicht mal eben so schnell.
Ich weiß, ich habe trotzdem gedacht, ich schreibe da mal rein in das Skript, kurzer Abriss.
Okay, ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich fange hinten an, das Allerwichtigste, und das hört sich jetzt ganz furchtbar kitschig an, ich weiß das, ich sage das aber trotzdem. Das Allerwichtigste in meinem Leben ist meine Tochter, die heute fast 16 ist, weil ich die sehr spät bekommen habe, ich war 42. Und ich habe immer so den Eindruck, dass alles, was davor war und vor allen Dingen, was dann mit Laufbahn oder manch einer würde sagen, mit Karriere zu tun hat, das ist dann so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also mit Leib und Seele in meinem Beruf tätig und auf den komme ich jetzt auch. Nichtsdestotrotz, du wolltest wissen, was mich wirklich mit Freude erfüllt. Und das ist, ich weiß, es klingt kitschig nach Rosamunde Pilcher und allem, aber ich beantworte das immer so, weil es so ist. Sie ist meine Sonne, sie heißt Juli, wegen des Monats Juli.
Und, sie ist aber nicht ein Juli-Kind, oder?
Wenn du nein, sagst, sie ist ein Januar-Kind.
Ah ja.
Wie ich auch. Wir sind beide Steinböckchen. Was vielleicht einen kleinen Rückschluss auf die erste Antwort gibt. Die sind ja bekannt, wenn man so ein bisschen sich das anguckt, als sehr ehrgeizig und sehr nach vorne preschend und auch sehr funktionierend. Und ich glaube, trotz aller Gelassenheit, die mich so ein bisschen jetzt im Älterwerden einholt, ist es immer noch so ein Thema. Jetzt versuche ich aber wirklich konkret deine Frage sehr professionell zu beantworten. Mein Berufsleben besteht im Grunde genommen gewebt aus einem großen roten Faden und das ist Kommunikation, Menschen und alles, was mit Social Skills, Soft Skills, hätte man früher gesagt, zu tun hat. Ich bin gestartet als Gymnasiallehrerin mit den Fächern Germanistik und Theologie. Und die Germanistik begleitet mich auch noch heute, weil ich habe über Fabeln promoviert und bin auch noch heute jemand, der unwahrscheinlich gerne mit Geschichten arbeitet, weil ich glaube, auch im normalen Leben oder eben in meinem jetzigen Beruf, den ich seit mittlerweile 20 Jahren ausübe, das Coaching, wollen Menschen gerne Geschichten hören, weil sie wollen nie belehrt werden, sie wollen nie den Zeigefinger und dieses Du und du musst, sondern sie sind vielleicht bereit, ein bisschen mehr in die Selbstreflexion zu gehen, wenn sie eine Geschichte hören, wie zum Beispiel bei der Fabel oder anderen Element und sich dann identifizieren, sich so ein bisschen an die eigene Nase fassen und dann sich verändern wollen. Und damit merken die Zuhörenden, Sie, liebe Zuhörenden, vielleicht auch, okay, das ist schon mal der Faden Kommunikation, Menschen und Social Skills. Ich bin neben dem Coach sein, über 20 Jahre, habe ich ja gerade schon gesagt, aber auch schon seit 30 Jahren Moderatorin. Das ist auch dieser Schritt gewesen, wo jetzt vielleicht manch einer schon denkt, Moment mal, sie hat doch gerade gesagt, sie war Lehrerin. Ja, ich habe Lehramt studiert, ich habe auch alles zu Ende gemacht, ich habe dann noch 2 Jahre als Lehrerin gearbeitet, respektive als Dozentin, habe aber nebenbei schon immer gemodelt und auch moderiert. Ich bin dann irgendwann, lasst mich vorsichtig sagen, etwas unglücklich gewesen im System Schule.
Darf ich ganz kurz dazwischen fragen, wie ist denn das an dich herangekommen, dass du moderiert und gemodelt hast? War das einfach so ein bisschen, ich muss mir hier Geld verdienen und dann hast du die Möglichkeit gehabt, oder?
Ja, ich habe nie gekellnert. Aber ich habe immer gearbeitet, was man so macht als Studentin, Hilfsjob beim Prof und so und Zeitung ausgetragen als Schülerin. Und irgendwann habe ich glaube, das war kurz zum Abitur, habe ich angefangen, lokal ein bisschen zu modeln für diesen kleinen Dinge in den Lokalzeitungen. Das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt. Und zu diesem Thema, wie ist es vom Modeln in die Moderation gegangen, was ja letztendlich in meinen langjährigen Beruf geführt hat, das ist eine ganz putzige Story. Ich bin zu einem Casting gegangen für einen Modeljob. Die Dame, die das Casting gemacht hat, die sagte irgendwann, sagen Sie mal, Frau Robben, können Sie eigentlich auch sprechen? Und dann habe ich sie angeguckt und habe ich gesagt, wie meinen Sie das denn? Ja, wir suchen hier eine Nachrichtensprecherin, weil wir haben nur 2 Herren und wir brauchen unbedingt weibliche Verstärkung. Ich hatte nicht von Tuten und Blasen, was Nachrichten betrifft, Ahnung, aber ich bin dann mit ihr mutig ins Studio gestapft, was nebenan war, und habe dann ein Casting für eine Nachrichtensendung gemacht. Und schwubbidiwupp kriegte ich dann diesen Job, diesen Nebenjob. Ich war dann wirklich damals noch im Referendariat und habe dann immer eine Woche lang die Lokalnachrichten moderiert. Mein Anmoderationssatz war: Hallo und guten Tag zur Teleschau am Montag, Dienstag, Mittwoch. Einschließlich Sonntag. Und da habe ich schon gemerkt, es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich habe dann Sprecherziehung bekommen. Also ich durfte auch an mir arbeiten. Ich wurde supported. Und dieses zweite Standbein, Modeln und Moderation und daneben eben das erst im Referendariat sein, dann das zweite Staatsexamen machen, die Promotion zu Ende machen, dann noch als Lehrerin zu arbeiten, das war nachher wirklich am... So, das war, ich kann schon fast sagen, schizophren. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich bin in so zwei Leben unterwegs. Das war eine Zeit lang ganz witzig, weil wenn ich morgens in die Schule kam und zum Beispiel hatten dann einige Schüler die Teleschau am Abend vorher gesehen, dann fanden die das natürlich ganz toll, dass sie mich am Abend vorher im Lokal, oh, Fernsehen gesehen haben. Da konnte ich da auch so ein bisschen so ein paar Karten ausspielen. Aber irgendwann und vielleicht auch, weil ich Theologie unterrichtet habe, in Bayern, katholische Theologie. Also ich hatte so das Gefühl, ich muss mich ein bisschen zerreißen. Und dann habe ich irgendwann nach einer Rücksprache mit meinem damaligen Rektor, habe ich mich entschlossen, erstmal aus dem Beamtentum, aus dieser Phase meines Lebens auszusteigen. Ich habe mich erkundigt, ob es irgendwann, wenn das mit der Moderation nicht klappen würde, möglich sei, zurückzukehren, ohne jemanden Platz wegzunehmen. Und damals sind aber so viele Lehrer gesucht worden, dass ich dann locker in diesen Versuch starten konnte. Also es war auch kein Risiko im Sinne von, wow, auf einmal selbstständig, weil ich wusste ja, wenn es ganz, ganz schief geht, okay, dann versuche ich es halt nochmal als Lehrerin. Dann lasse ich das Ganze andere. Und die Liebe zur Moderation war aber wirklich so groß und ich hatte auch das Glück, dass mich gleich eine relativ große Moderationsagentur nahm. Das war echt wirklich jetzt vor 30 Jahren, dass ich dann seitdem moderiert habe. Ich habe dann ja auch lange beim Fernsehen gearbeitet und stellte aber irgendwann fest, Und das ist auch ein offenes Geheimnis. Ich bekam keine Politiksendung, bekam keine Medizinsendung, ich bekam keinen seriösen Talk, Wirtschaft oder irgendwas. Da habe ich gedacht, nee, das, was ich jetzt mache, das möchte ich nicht mein Leben lang. Dann habe ich noch mal eine 3-jährige Coaching-Ausbildung gemacht und bin dann ins Coaching eingestiegen und diese 2 Hauptstandbeine. Du weißt, ich habe noch ein paar kleinere mehr. Aber dieses Moderieren und das Coaching, das ist wirklich seit 30 respektive 20 Jahren meine Liebe. Und darum habe ich angefangen. Der rote Faden ist Menschen, Kommunikation, Social Skills, weil das sind auch meine Coaching-Themen. Und ich glaube auch dieses Storytelling, Geschichten erzählen, das passt auch gut in beide Bereiche. Wenn du auf der Bühne stehst, dann wollen die Menschen auch nicht nur in einer Moderation Zahlen, Daten, Fakten, sondern vielleicht hast du die eine oder andere Geschichte, die du einbauen kannst. Und im Coaching ist es das, was ich vorhin bereits sagte, nicht das Belehren oder dem Coachee vermitteln, dass er was nicht richtig macht oder weiß, was nicht richtig ist, sondern ihn vielleicht über einen Umweg und über Fragen dorthin bringen, was er vielleicht schon selber weiß und vielleicht auch in sich trägt, aber was ihm noch nicht ganz so klar war. Das ist heute meine Passion.
Vielen, vielen lieben Dank für diesen Abriss. Und da sind natürlich bei mir jetzt Möglichkeiten einzusteigen, aber ich will mich da so ein bisschen konzentrieren auf das, worüber wir ja vor allem auch sprechen wollen, nämlich über das ganze Thema auch Working Mom und Generationendialog. Und wenn wir vielleicht über das Erstgenannte als erstes mal sprechen wollen, nämlich das Buch, was du dieses Jahr rausgegeben hast, nämlich das Buch Working Mom. Ich gucke nochmal genau den Titel. Ich habe das ja auch im Intro schon erwähnt, was ich zu Beginn meiner Karriere gerne über das Leben gewusst hätte. Das spricht ja schon Bände. Und du beschreibst das ja dann auch, dass du dir im Prinzip ja zurückblickend gesehen als junge Frau jemanden gewünscht hättest, der dir einfach mal ehrlich vom Leben erzählt. Du hast uns ja jetzt gerade auch schon so ein paar Dinge ganz ehrlich von deinem Leben erzählt. Wie hätte denn für dich so ein ehrlicher Leuchtturm aussehen müssen, damit er für dich auch wertvoll gewesen wäre?
Liebe Verena, ich glaube, ich hatte gar keine Vorstellung. Also es war jetzt nicht die alte Dame im Sessel sitzend, meine Großmama oder eine ältere Freundin oder der Großpapa. Ich habe mir gewünscht, und das ist sicherlich der Tatsache geschuldet, weil mein Vater sehr früh gestorben ist, als ich 15 war und damit so ein abruptes Enden von Kindheit da war. Bin Einzelkind und war also plötzlich mit meiner Mutter dann auch alleine und natürlich auch ein Stück weit lost. Und ich glaube, das, was du ja auch weißt, das Verhältnis zu meiner Mutter hat sich dann irgendwie so also das war gar nicht mehr ich das Kind und sie die Mama, sondern irgendwie habe ich Aufgaben in unserer kleinen Familie dann übernommen, die eher ihre gewesen wären. Damit fehlte mir natürlich, du hast es so schön gesagt, der Leuchtturm, die ältere Person. Und ich hatte auch keine Großeltern, die das hätten übernehmen können oder eine Freundin meiner Mutter oder wen auch immer. Also mir fehlte so dieser Anker, dieses mich mal anlehnen oder du erzähl doch mal oder kann ich von dir lernen. Aber das war, wie gesagt, keine wirkliche Vorstellung von so muss das aussehen. Es war so ein ganz, ganz tiefer Wunsch. Wo ist die Schulter, wo ich mich mal anlehnen kann? Wo ist der ältere Mensch, der mir was erzählen kann? Liebe Stefanie, schau mal, das sind meine Fehler. Mach sie doch nicht selber, mach doch andere. Das hat mir so sehr gefehlt. Und das habe ich auch im Leben später durch eine ältere Freundin vielleicht so ein bisschen gefunden. Aber ansonsten habe ich immer so mein Ding gemacht, hatte so meine Role Models. Initialzündung wirklich im vergangenen Jahr dann dieses Buch zu edieren war, Moment mal, jetzt bin ich so und so alt, das ist kein offenes Geheimnis, 57, steht ja auf meinem LinkedIn in allen Beiträgen. Da ist doch eigentlich so ein Alter und uneigentlicher auch erreicht, wo man schon eine Menge im Leben vielleicht durch hat. Insofern habe ich gedacht, vielleicht kann ich so ein bisschen als Autorin die Rolle übernehmen, dass ich ein bisschen was erzähle. Auch recht ungeschönt, aber immer auch so ein bisschen im Coaching-Stil. Schau mal, das habe ich erlebt und das war mein Learning daraus. Vielleicht möchtest du, liebe Leserin, ganz entspannt lesen, was ich so erlebt habe und dann guckst du dir meine Learnings an und dann überlegst du, könnten auch meine sein? Nö, sind überhaupt nicht meine. Oder es gibt so ein Mittelding.
Das sind einfach so Angebote, ne? Und einfach du teilst deine Erfahrung ohne jeglichen Anspruch, dass das jetzt auch irgendwie als ein Ratschlag verstanden wird, weil das ist es ja gar nicht.
Überhaupt nicht. Im Gegenteil, Verena, bei Ratschlag kennst du vielleicht so gewisse Wörter, das triggert mich immer, weil im Wort Ratschlag ist ja dieses Schlag drin. Und immer, wenn jemand sagt, ich ratschlage oder ich gebe dir einen Rat, dann denke ich immer, nee, weise mich lieber drauf hin. Und ich bin diejenige zum Beispiel, die auch im Coaching immer sagt, ich würde sie gerne sensibilisieren, sie gerne aufmerksam machen, weil ich glaube, immer dieses Ratschlag, das hat so ein bisschen so eine negative Konnotation, also zumindest bei mir.
Das ist so, das ist sehr manifest, das sehe ich ähnlich. Gleichzeitig gibt es natürlich auch andere Formulierungen, wie zum Beispiel, ich möchte dich dazu einladen oder meine Wahrnehmung teilen, was dann bei manchen Kreisen auch schon wieder so ein Trigger ist, im Sinne dieses, oh, das ist jetzt so ein Coaching-Gespräch, was schade ist, denn eben die Absicht dahinter ist ja entscheidend. Und ich finde es immer wichtig, dass man sich fragt, mit welcher Absicht werden solche Botschaften vermittelt. Und die Absicht ist ja ganz klar, in dem Sinne wirklich ein Angebot zu machen, einfach mal eine Idee zu vermitteln. Wie du eben sagst, Erfahrungen mitzuteilen und wo du jetzt eben sagst, das hättest du dir vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt gewünscht. Was mich noch interessieren würde, ist dir das denn jetzt vor allem rückblickend oder zu späteren Zeiten bewusst geworden, dass das ein gewisser Mangel war? Oder hast du das damals schon sehr bewusst so erlebt, vielleicht ja auch mal zur Sprache gebracht gegenüber deiner Mutter, dass du dich dann ein Stück weit damit überfordert gefühlt hast, diese Rolle der Erwachsenen einzunehmen in dieser Phase?
Nein, habe ich als junge Frau überhaupt nicht wahrgenommen. Ich glaube eher verdrängt. Da sind wir Menschen ja die meisten von uns relativ gut drin. Schublade auf, reinpacken. Die Schublade geht immer wieder auf, aber mit Erfolg drücken wir sie dann ja jahrelang wieder zu, um dieses Bild zu bedienen. Ich habe nie mit meiner Mama darüber sprechen können. Das ist überhaupt nicht möglich gewesen. Auch bis zum heutigen Tag ist das Verhältnis sehr umgedreht, was ich super schade finde, aber sei es drum, ist in vielen gleichgeschlechtlichen Mama, Tochter, Vater, Sohn, Konstellationen sicherlich der Fall. Ich glaube, dass es in meinem Leben Strukturen gibt, auch wie ich geheiratet habe zum Beispiel, dass mir das unbewusst den Weg geebnet hat. Aber es ist mir tatsächlich ganz bewusst erst in den letzten Jahren geworden, indem ich mehr und mehr selbst reflektiert habe, indem ich auch Mama, leibliche Mama geworden bin. Ich habe ja zwei große Bonussöhne, die ich aber nicht mehr mit erzogen habe. Die waren schon groß, als ich in die Familie kam. Aber vielleicht auch durch dieses, oder ganz bestimmt auch durch dieses Thema Mama sein und wie lebe ich diese Rolle? Was möchte ich für ein Verhältnis mit meiner Tochter darstellen? Habe ich vielleicht gespürt, okay. Und habe auch aufgearbeitet. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. So möchte ich das nicht. Ich möchte zum Beispiel sehr bewusst Mama sein. Ich möchte auch gerne so alt sein, wie ich bin. Und auch zum Beispiel, wenn ich bei LinkedIn schreibe mit 57, bin ich 57. Dann meine ich das nicht kokettierend, sondern ich meine das auch sehr herüberreichend an die anderen Damen da draußen, die in diesem Alter sind. Wir sind so alt. Wir müssen nicht mehr aussehen wie 47 und müssen uns auch nicht benehmen wie 27. Seien wir doch stolz. Ich bin zum Beispiel auch sehr dankbar, dass ich so alt werden darf. Mein Papa ist gestorben, als er 52 war. Und das hat nichts mit Theatralik jetzt zu tun, wenn ich das nochmal erwähne, sondern ich glaube, das hat etwas mit Mindset zu tun, dass wir auch in insbesondere dieser Generation 50 plus durchaus etablieren dürfen und auch durchaus stolz darauf sein dürfen.
Absolut und dankbar, ne? Ich kann da ganz viele Parallelen sehen. Mein Vater war selbst auch 57, als er gestorben ist. Und als ich dann dieses Alter hatte, also ich werde jetzt 59, habe ich auch das sehr bewusst so erlebt und habe immer gesagt, so von jetzt an bin ich älter, als mein Vater jemals geworden ist. Und das sind, wenn man so will, du hast von Bonuskindern gesprochen, Bonusjahre. Wenn man sich das bewusst macht, es ist nicht selbstverständlich, dass wir dieses Alter nehmen dürfen. Und ich finde es sehr schön, dass du das so offensiv angehst und du bist da an der Stelle für mich auf jeden Fall ein Vorbild. Also so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden und ich finde, dass du da einen ganz schönen Weg gefunden hast, das zu kommunizieren. Das wollte ich dir einfach mal so rüberreichen.
Ich nehme das sehr gerne. Vielen Dank. Und wenn ich ganz kurz noch spiegeln darf, mir ist es auch wichtig, gerade weil ich eingangs gesagt habe, ich habe als junge Frau schon sehr intensiv gemodelt und auch Fernsehen bedeutet ja immer ein Stück weit dieser äußere Schein und dieses Schiffi und Zeug. Und natürlich fand ich das als junge Frau, oh, das war super und das fand ich ganz toll. Aber je älter ich wurde, desto mehr wurde mir auch bewusst, vielleicht auch doch, weil ich einen intellektuellen Hintergrund habe. Wow, das kann es nicht sein. Und es war mir auch schon als junge Moderatorin gruselig, wenn ich zum Beispiel ältere Moderatorinnen sah und die sahen auf einmal anders aus. Was überhaupt nicht bedeutet, jeder darf das tun, was er möchte und sich verändern, wie er möchte. Ich habe nur den Grund dahinter gesucht und mir wurde immer mehr bewusst, dass es doch bei vielen die Angst war vor dem äußerlichen Älterwerden und die Angst, irgendwelchen Idealen nicht mehr gerecht zu werden. Und ich habe das zum Beispiel, das wiederum ist etwas, wo meine Mama ein großes Vorbild ist. Meine Mutter war immer tiefenentspannt, was Älterwerden betrifft. Ich sehe sie heute noch vor meinem geistigen Auge. Das wäre dann so eine Geschichte. Sie hat immer Lippenstift benutzt und meine Mama war eine von den Frauen, die Lippenstift auch als Rouge benutzten. Und dann stand sie vor dem Spiegel und hatte ihre Haare schön gemacht und dann gab es Lippenstift und dann machte sie so zwei kleine Tupfer so auf die Wangen und dann wurde das verrieben und das hat sie gemacht, bis sie, weiß ich nicht, über 80 war. Ich habe auch nie gehört, dass da über Falten lamentiert wurde oder über irgendwelche Dinge, die sie verändern möchte. Die war auch, glaube ich, in ihrem ganzen Leben noch nie bei einer Kosmetikerin. Und das war für mich wieder Vorbild, zu sagen, ich bin gut, wie ich bin und Falten gehören dazu oder dass das lebe oder keine Ahnung, ist nicht unser Thema. Aber das ist die Ernsthaftigkeit, die bei mir dahinter steckt.
Ja, doch, 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 natürlich. Also ich würde schon sagen, das sind alles Themen, die Frauen betreffen. Und von daher, wenn wir über Working Mom sprechen oder Generationendialog, ich meine, das ist ja auch wichtig, was geben wir an die nächste Generation mit oder wie gehen wir in den Austausch da miteinander? Worüber wollen wir sprechen? Ich meine, du hast jetzt darüber gesprochen, dass du dir etwas anderes vorgenommen hast, wie du mit deiner Tochter umgehst. Konntest du denn das oder inwiefern konntest du das dann auch in die Tat umsetzen? Wann gab es vielleicht aber auch Momente, wo du gemerkt hast, jetzt hatte ich mir das mal so vorgenommen und jetzt bin ich vielleicht doch ein bisschen mehr Freundin und gar nicht so sehr in der Mutterrolle. Was hast du dir davon vor allem auch versprochen, dass du bewusst diese Mutterrolle einnimmst und nicht als Freundin, wenn du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen möchtest?
Also aus meiner Perspektive glaube ich, sind wir Mama und Kind oder Mama und Teenie. Ich sage das aus dem Grunde, weil ich bewusst auch versuche, Grenzen zu ziehen. Also ich fahre die Teenies viel durch die Gegend, habe ich immer gemacht, von klein an. Die sind sehr viel bei uns zu Hause. Ich glaube, noch eine Menge mitzukriegen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht naiv bin, wenn ich das sage von einer 16-Jährigen. Aber alle, die uns kennen, wissen, wir verbringen immer noch sehr viel Zeit miteinander. Und ich denke dann immer so in mir drin, ganz tief in mir drin, wow, Stefanie, genieß das mal ganz doll. Das kann ja morgen vorbei sein. Und morgen sitzen wir wieder und schauen irgendeinen Film bei Netflix. Und wir haben auch Dialoge, die schon, also ich glaube, dass wir einander sehr wertschätzend behandeln und auch sehr wertschätzend miteinander kommunizieren. Ich habe aber schon den Eindruck, dass ich immer wieder versuche, auch meine Rolle als Mama einzunehmen. Vielleicht darf ich noch einen Satz einfliegen aus meiner Erziehungsphilosophie. Ich habe zum Beispiel ganz früh schon zu Juli gesagt, als sie noch relativ klein war, wenn sie irgendwas wollte und ich wusste, jetzt muss ein Nein kommen, ich muss mich positionieren. Das kann ich gut. Ich kann mich sehr gut positionieren, wenn es sein muss. Dann habe ich immer gesagt, Juli, so ungefähr. Juli, ich liebe dich über alles. Du bist das Wichtigste auf der ganzen Welt. Doch, du darfst, ich bin deine Mama und damit habe ich einen Erziehungsauftrag und ich darf dich in diese Welt begleiten. Und diese Welt ist kein Ponyhof und ich kann dich auch nicht unter einer Käseglocke erziehen. Das heißt, jetzt muss ich streng sein und vielleicht findest du mich ganz doof und vielleicht findest du mich auch in 3 Wochen noch ganz doof. Das ist mir aber im Moment egal, weil das ist jetzt mein Job.
Ja, du musst es aushalten, dass du dann auch abgelehnt wirst. Es gibt so ein chinesisches Sprichwort, das habe ich mal in irgendeinem Erziehungsratgeber gelesen. Wer sein Kind verwöhnt, bringt es um. Und das ist natürlich jetzt besonders krass und das passt vielleicht auch zu der Kultur, da jetzt eine gewisse Härte auch walten zu lassen. Das wollen wir ja vielleicht dann umgekehrt auch nicht. Man kann ja für sich noch einen dritten Weg finden, irgendwo in der Balance. Aber sich da ehrlich zu machen, sich bewusst zu machen, wenn man das Nein nicht sagt, hat das oft auch damit zu tun, dass man sich selbst nicht ehrlich macht und sich drum drückt, wenn man so will. Und dann ist das nicht für die andere Person gut, sondern in dem Moment für einen selbst, weil man das Vertrauen nicht vielleicht auch in die Beziehung hat. Und eben, wie du sagst, man kann die Gleichzeitigkeit ja ruhig viril halten, zu sagen, ich habe dich furchtbar lieb und ich will das Beste für dich und gleichzeitig oder eben doch oder eben deshalb kommt von mir dieser Satz an dieser Stelle. Und es geht ganz oft darum, sind wir uns selber sicher, dass wir das jetzt auch wollen und tun wollen? Und wenn wir merken, ja, wir gehen deshalb vielleicht auch Kompromisse ein, weil wir uns nicht so sicher sind über unsere eigene Position, sollten wir uns darüber erstmal sicher werden, bevor wir zu schnell die Zugeständnisse machen. Das ist meine Erkenntnis, wo ich aber sagen muss, bin ich jetzt auch beim dritten Kind teilweise schlauer gewesen als beim Ältesten. Also ich bewundere das, dass du dann da von vornherein auch diese Position so halten konntest und hatte vielleicht auch mit was damit zu tun, dass du schon etwas älter warst.
Ich danke dir, dass du das sagst, weil da würde ich auch gerne spiegeln, weil ich glaube, dass auch wenn du Spätmama wirst, du ja Try and Error machst. Also ich habe ganz oft, als Juli dann älter wurde, zum Beispiel zu ihr gesagt, ich sage, Juli, ich habe zwar deine beiden Brüder, deine beiden Stiefbrüder, aber die habe ich ja nicht erzogen, großgezogen. Du bist das erste Kind, das ich erziehe. Und das ist ja wirklich so, ich habe keinen Erziehungsratgeber bei der Geburt mitbekommen. Der plupste nicht mit aus dem Bauch raus. Und ich mache auch Fehler. Da bin ich auch von Anfang an sehr offen mit umgegangen, als sie etwas älter wurde und ich das mit, also erwarten konnte, dass ihre Ratio das begreift. Ich habe gesagt, Juli, ich mache Fehler und vielleicht schmeißt du mir die auch, wenn du Mitte 20 bist oder wann auch vor die Füße. Ich dich nur jetzt schon darauf aufmerksam machen, ich bin nur ein Mensch und das erste Mal Mama und ich weiß das halt nicht besser. Ich mache das so gut, wie ich das kann. Und vielleicht noch ganz kurz zu diesem Thema, ich war schon älter. Ich glaube, gerade deswegen war ich so sensibilisiert. Ich wollte nicht so eine alte Mama sein, die ihr Kind verhätschelt und ihr Kind auch so spüren lässt, dass es ihr Ein und Alles ist. Natürlich weiß Juli das. Aber ich wollte trotzdem, ich wollte Leitplanken setzen. Ich wollte sie an die Hand nehmen und ich wollte ihr vor allen Dingen auch, und das versuche ich bis heute, und dieser Satz fällt sehr oft zwischen uns beiden, Julchen, manchmal muss man dann, liebe ZuhörerInnen, entschuldigen Sie bitte, die Pobacken zusammenkneifen, weil jetzt erfordert das Leben halt, jetzt musst du da mal durch. Ich versuche ihr immer zu vermitteln, lern das lieber jetzt mit deinen knappen 16, weil wenn du es mit 30 lernst, ist es umso schwieriger, weil diese Welt wird es von dir erwarten. Andere Menschen werden das von dir erwarten. Und das war mir, glaube ich, in meinem Alter etwas bewusster. Ganz abgesehen davon, ich bin auch nie verhätschelt worden, obwohl ich Einzelkind bin. Das auch ein Stück weit, was ich ganz gut fand.
Okay, ganz generell, wenn du jetzt sagst, das ist etwas, was du gut fandest, und du hast ja auch schon davon berichtet, dass dir ja auch andere Menschen begegnet sind im Verlauf deines Lebens, logischerweise geht uns ja allen so. Inwiefern hat es da vielleicht auch Vorbilder gegeben, weibliche Vorbilder, von denen du auch Dinge gerne übernommen hast, die also vielleicht dann für dich doch auf deinem Weg auch sowas wie Role Models waren?
Ich glaube, ich war immer eine Frau, die links und rechts geguckt hat und so Eigenschaften gut fand. Also ich kann dir jetzt gar keine Frau sagen, die so mein Leuchtturm, um bei deinem wunderschönen Bild zu bleiben, war, sondern ich habe bei der einen Frau gesehen, wow, ich finde es cool, wie die ihr Standing hat. Und bei der anderen Frau habe ich gesehen, zum Beispiel eine ganz liebe Freundin von mir, wow, so eine Mama möchte ich mal sein. Da habe ich dann immer hingeschaut. Also ich habe mir immer so partiell an verschiedenen Frauen Sachen herausgesucht, von denen ich dann dachte, wenn ich da so ein bisschen lerne und ein bisschen mir aneigne, das könnte ein gutes Konglomerat in meinem Charakter sein. Natürlich gibt es ansonsten daneben auch noch zum Beispiel Schauspielerinnen oder Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, Politikerinnen. Also da könnte ich dir jetzt Namen nennen, die uns alle bekannt sind, die wir ein Stück weit bewundern. Also es gibt ganz viele, nur das traue ich mich immer nicht so, die als Leuchtturm rauszustellen, weil wir die natürlich auch nur in ihrer Rolle kennen, weil wir sie nur aus den Medien kennen. Und ich habe immer gedacht, oh, guck doch mal lieber in deinem Umfeld. Wie gesagt, die Freundin ist eine tolle Mama und die Freundin macht beruflich ihr Ding und die kriegt Kinder und Familie gut unter einen Hut. Die ist eine tolle Ehefrau. Da kann ich auch mal gucken, wo habe ich meine Defizite. Die ist eine wunderbare Freundin. Was kann ich von der noch so lernen? Das war immer so mein Bestreben und das ist bis heute mein Bestreben, weil ich ja noch vor, ganz viel zu lernen. Und immer mal zu gucken, wo ist denn da jemand, der was wie macht.
Also mehr so ein Portfolio-Gedanke von einzelnen Momenten und Inspirationen, die dann in dein Portfolio reingenommen werden und wo du dann eine eigene Mischung aus dem Ganzen dann machst und vielleicht ja dann auch selber für andere Menschen Role Model bist. Also du bist ja auch Mentorin. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie du das lebst, diese Rolle lebst?
Das ist dann wieder die Intention wie bei dem Buch, dass ich der Meinung bin, vielleicht gibt es auch die eine oder andere junge Frau, und es gibt sie ja in der Tat, die eben ähnlich wie ich niemanden hat, der als ältere Person ein bisschen was erzählt oder als ältere Person mal tröstet, als ältere Person mal Angst nimmt, als ältere Person mal Mut macht, als ältere Person inspiriert. Also das sind alles so meine Ansprüche als Mentorin. Das ist für mich ein großer Unterschied zum Coaching, wiewohl es natürlich auch, du weißt, dass immer ein bisschen Coaching-Elemente hat, aber es ist immer eher so der Anspruch zu begleiten, da zu sein. Ich bin zigmal gefühlt gefragt worden, Stefanie, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Mama werden, zum Kinderkriegen, solche Dinge. Weil das anscheinend von den Müttern oder den anderen Frauen, die sie gefragt haben, nicht so beantwortet werden konnte. Und ich habe immer sehr ehrlich versucht, dann meine Meinung zu sagen, aber immer auch mit der Einleitung, das ist meine subjektive Meinung. So habe ich das für mich entschieden. Da und da kann ich dich vielleicht supporten oder dir Mut machen, hab keine Angst. Das ist das, was ich versuche als Mentorin zu leben. Und vor allen Dingen das Gefühl und auf der anderen Seite aber auch die Gewissheit zu geben, ich habe ein Telefon, da kann man immer anrufen, und dann kann man sagen, hast du Zeit? Beziehungsweise fragen, und dann habe ich hoffentlich die Zeit und kann mich ein Stück weit dann mit der Person auseinandersetzen. Ist ein bisschen vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass ich ja viel mehr Kinder als nur eins respektive, jetzt habe ich ja drei Patchwork-Familie, übrigens auch zwei Enkel ja schon, aber ich wollte mal ganz viele Kinder. Und vielleicht kann ich damit so ein bisschen ausleben, dass eben diese Familie doch nicht so groß ist, weil ich ja so spät angefangen habe. Aber ich kann den jungen Frauen vielleicht was anderes mitgeben. Und ich glaube, was so manch einer heute bei mir nicht denkt, aber ich habe in meinem Leben unwahrscheinlich viel Angst gehabt.
Nee, das
Ganz
hätte ich
viel.
jetzt wirklich nicht vermutet.
Und ich habe immer gesagt, ich habe gefühlt, ist mein ganzes Leben eine Konfrontationstherapie. Ich bin immer über die Angst in die Dinge reingegangen, in die Themen reingegangen, auf die Menschen zugegangen. Und das ist etwas, was mir noch so tief drin sitzt. Etwas, was ich so oft bei der Juli und ihren Freundinnen denke, oh, das kenne ich noch so, das fühle ich noch so. Und wenn ich da so ein bisschen spiegeln kann, wie kam ich aus der Situation heraus, was habe ich gemacht, um diese Ängste zu überwinden, dann fühle ich mich sehr, sehr wohl. Und es ist so ein bisschen jetzt auch eine Antwort auf deine allererste Frage. Das erfüllt mich mit totalem Beseeltsein, weil das macht so Sinn, weißt du. Im Beruf ist es ja oft so, dass es schön ist, und ich habe vorhin ja auch gesagt, ich bin mit Leib und Seele Moderatorin und Coach und auch jetzt wieder Model und Mentorin. Aber so richtig Sinn macht es ja, wenn du merkst, Menschen sitzen vor dir für nix, für lau, weil du die Zeit mit ihnen verbringst, weil du ihnen die Zuwendung und die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung schenkst, und sie sind danach nicht mehr ängstlich, glücklicher, inspiriert, wie auch immer. Das finde ich so schön am Älterwerden. Also das hat junge Frau nicht so erlebt.
Ja, und was du jetzt so ansprichst, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob du dieses Ikigai-Konzept kennst, also dieses Konzept, warum stehe ich morgens auf? Ich habe es gerade auch heute Morgen noch im Coaching wieder in so einem Karriere-Coaching genommen, weil da ist ja nun diese Sinnkomponente auch drin. Und da geht es ja vor allem auch darum, was braucht die Welt von dir? Also welchen Beitrag kannst du als Person, als Mensch bringen? Und so wie ich das gerade rausgehört habe, ist das etwas, von dem du gemerkt und erlebt hast, das ist vor allem dein Beitrag. Gerade wenn du sagst, du hast mit der Angst die Dinge gemacht und es war so eine Konfrontationstherapie quasi aus der Metaperspektive heute betrachtet, das hast du ja in den Momenten vielleicht nicht so wahrgenommen und du hast dich da überwunden und du bist dann über diesen Schmerzpunkt gegangen und hast dann dennoch die Dinge gemacht und möchtest jetzt vielleicht auch deinen jüngeren Mitmenschen das mitgeben, wie kann ich da vielleicht auch eine Abkürzung nehmen, wie kann ich da schneller zu einem guten Weg kommen. Das finde ich sehr schön, da habe ich jetzt so rausgehört, das ist so genau deins. Also das ist so das ganz besondere Momentum, wo du als Stefanie diesen Beitrag leisten kannst.
Ich danke dir, das hast du ganz großartig wahrgenommen. Und es kommt noch eine klitzekleinigkeit dazu. Ich nenne das immer Golden Nuggets im Alltag. Da habe ich auch einen kleinen Titel im Büchlein zugeschrieben. Ich finde, ich versuche das einzuleiten und versuche es aber kurz zu machen. Ich finde, dass in diesem Makrokosmos, in dieser großen Welt, gerade so viel Unruhe ist, so viel Negatives. Die Nachrichten donnern auf uns ein und wir sind alle ein Stück weit beunruhigt, vielleicht sogar verängstigt und es gibt Sorge. Und wir können das aber als einzelne Person ja gar nicht ändern oder beeinflussen. Wir aber beeinflussen können, das ist zumindest meine Meinung. Und dann komme ich zu den Goldnuggets. Wir können jede Begegnung im Alltag gestalten. Wir können begegnen jetzt wir beide oder was wir für die ZuschauerInnen tun, dass die nach diesem Podcast das Gefühl haben, wow, das war schön, das hat mich inspiriert, da habe ich was mitgenommen, da denke ich nochmal drüber nach. Und wenn ich zum Bäcker gehe, kann ich nett mit der Bäckersfrau sein. Ich kann dafür sorgen, dass der Mensch nach der Begegnung mit mir nicht sich schlechter fühlt, sondern ich kann zumindest versuchen, dass ich nett zu ihm war, dass ich ihn wahrgenommen habe, dass ich einen kleinen Plausch mit ihm gehalten habe, wenn er erkältet ist, dass ich ihm gute Besserung wünsche. Und ich glaube fest daran, und vielleicht sagen jetzt alle, die uns hören, boah, die ist aber doch naiv. Nein, ich glaube fest daran, wenn jeder das ein bisschen täte, wenn jeder den anderen ein bisschen mehr mit Aufmerksamkeit beschenken würde, und mit Offenheit und auch vielleicht mit dem Wunsch, nett, lieb, was auch immer zu sein in der jeweiligen Konstellation des Gegenübers, dann glaube ich, könnten wir auch in dem großen Ganzen etwas ändern, weil wir sind ja systemisch. Das heißt, wenn ich klein, ich vergleiche das immer im Coaching mit dem Mobile. Ich hatte als Kind ein Mobile über dem Bett, das waren lauter kleine Bienchen und da war obendrauf der Bienenkorb. Und immer wenn ein Bienchen sich bewegte, fingen, oh Wunder, alle Bienen an sich zu bewegen. Und so ist es doch auch bei uns. Wenn ich meine Golden Nuggets sammle, indem ich nett zu jemandem bin, indem ich eine schöne Begegnung habe, dann ist der vielleicht auch wieder inspiriert und hat die Kraft, zum anderen nett zu sein. Und das könnte doch ein mobilehaftes Beispiel sein, wie wir vielleicht ein bisschen auch diese Welt verändern.
Unbedingt. Also sehr schön, dass du diesen Gedanken reinbringst. Kann ich ganz viel mit anfangen. Und das bringt mich dann auch zu dem Themengebiet, über das ich auch unbedingt mit dir sprechen wollte, nämlich das ganze Thema Female Empowerment und auch gesellschaftliche Rückbewegung. Wir sprechen ja viel über Rollback-Tendenzen, die wir leider zurzeit erleben. Wir wollen ja auch vor allem über Frauen hier auch sprechen. Natürlich wollen wir andere Menschen gar nicht ausgrenzen, aber wir haben den Eindruck, ich glaube, das geht uns beiden ähnlich, dass wir hier einen besonderen Support leisten möchten. Wir sind nun auch beide Mama von Töchtern und bringen zusammen vier hier an den Start, junge Frauen, die natürlich mit ganz viel Hoffnung auch in ihr Leben starten. Ja, und wenn ich mir das so anschaue von den politischen Tendenzen, auch von Veranstaltungen, die man dann übertragen sieht in den Medien, wo dann plötzlich praktisch nur noch Männer auftauchen, Wirtschaftsgipfel, wo dann am Rand schmückend noch zwei Frauen daneben stehen. Das sind ja doch Dinge, wo wir dachten, wir hätten das hinter uns gelassen. Und da würde mich mal sehr interessieren, wie dein Blick darauf ist und wie du, weil ich erlebe dich ja auch so als Anpackerin, hoffnungsfroh, wie du dann auch unseren Beitrag siehst, wie können wir uns hier einbringen, um da einen Gegenpunkt zu setzen?
Danke für dieses Thema erstmal. Ich finde, es ist hochkomplex und eigentlich in Anführungszeichen können wir in verbleibenden Minuten gar nicht viel dazu sagen. Aber ich versuche das trotzdem. Das Erste, was ich jeder jungen Frau versuche mitzugeben, Stichwort Beitrag leisten, ist, bleibe Frau. Verlier dich nicht in dieser Männerwelt, weil ich ganz oft bei Coaches schon erlebt habe, weibliche Coaches, die dann kamen und die gesagt haben, aber ich war schon mal beim Kollegen und der hat gesagt, wenn ich verhandle, dann muss ich wie ein Mann sprechen und dann muss ich genauso auftreten. Und dann habe ich immer gezuckt und habe gedacht, oh Gott, jetzt darf ich ja bei den Kollegen nichts sagen, aber ich halte das für vollkommen falsch, weil ich glaube, wir erreichen als Frauen, jung, mittel, ganz alt, nur etwas, wenn wir in unserem Frauenbewusstsein bleiben. Wir sind keine Männer und die Männer sind nicht wir und alle anderen Geschlechter, die wir noch so haben, sind auch das, was sie sind, um auch das aufzufangen, was du vorhin gesagt hast. Und ich wäre so glücklich, wenn wir langsam in eine Selbstverständlichkeit gingen, dass um ein Beispiel zu nennen, ich bin dieses Jahr von Kanada zurückgeflogen und dann war das eine Pilotin. Ja, muss man da ein Wort drüber verlieren? Nein, war eine Pilotin, Punkt. Und eine Busfahrerin und eine Frau, die CEO ist und eine, die CFO ist und eine, die CMO ist und eine, die Geschäftsführerin ist und eine, die Bäckereifachverkäuferin ist. Es sollte doch mittlerweile selbstverständlich sein. Und genau das passiert ja nicht. Weil, und das ist in meinen Augen der erste Punkt, an dem wir in diesem Land arbeiten dürften. Wir dürfen für Kinderbetreuung sorgen. Wir dürfen an unserem Schulsystem arbeiten. Wir dürfen dafür sorgen, dass alle Menschen, die in der Erziehung sind, in der Pädagogik sind, in der Pflege sind, in der Altenpflege sind, besser honoriert werden, besser in der Wertschätzung sind und dass es dadurch viel mehr möglich ist, dass wir aus dieser Teilzeitfalle rauskommen. Das heißt also, ich zähme das Pferd so ein bisschen von hinten auf. Also ich kann das jetzt nur für unser Land sagen und meinen Blick auf die Dinge. Es nützt ja überhaupt nichts, wenn die Firmen ganz modern sind und sagen, wow, ja, wir brauchen mehr Frauen und wollen das. Aber wenn die Frauen keine Möglichkeit haben, wenn sie dreifache, vierfache Mamas sind, ihre Kinder unterzubringen und auch gut unterzubringen. Deshalb denke ich, ist es ein so extrem komplexes Thema. Es ist ja überhaupt nicht anzuzweifeln, dass Frauen wie Männer in ihrer Art das Gleiche tun können. CEO sein, CFO sein, ich wiederhole mich. Oder eben Friseurin sein oder Verkäuferin sein, ist ja mal ganz egal. Auch Frauen können auf der Straße arbeiten. Vielleicht nicht ganz so hart körperlich wie die Männer, aber sie können es. Nützt aber ja gar nichts, wenn wir nicht dafür sorgen, dass unsere Kinder versorgt sind. Und bei mir war das jetzt zum Beispiel, deswegen bin ich da immer etwas bescheiden, etwas einfacher. Ich war ja immer selbstständig. Das heißt, ich konnte mir die Zeit besser einteilen. Was wäre aber denn gewesen, wenn ich als Juli geboren wurde und ich war 42 und damit ist die Kraft auch nicht mehr ganz so groß, wie wenn du vielleicht mit 25 deine Kinder bekommst, ganz normal in meinen 8 to 17 o'clock Job hätte reingemusst. Wo wäre mein Kind da geblieben? Ich habe zwar eine gute Kita, aber die machte auch irgendwann zu. Und da beginnt ja dieses Problem. Das heißt, ich persönlich würde es gerne auf den Punkt bringen. Wir haben ein Systemproblem. Dieses Systemproblem dürfte politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich definitiv anders angepackt werden. Und dann kommt das nächste. Das Problem beginnt in unseren Köpfen. Wie oft erlebe ich noch, dass Mamas als sogenannte Rabenmütter, kleiner Sidestep, totaler Quatsch. Raben sind übrigens super, super Mütter. Also das ganze Wort ist Blödsinn. Sidestep zurück. Aber als schlechte Mütter angesehen werden, weil sie den Wunsch haben, nach XY Monaten, Wochen, Jahren wieder zu arbeiten. Also auch in unseren Köpfen läuft da irgendwas falsch. Also meiner Meinung nach, ich wiederhole mich sehr, sehr komplex. Ich kann nur versuchen vorzuleben, dass das, was ich tue, ist, ich bin von Leib und Seele und ich glaube, du genauso, Mama. Es ist das Größte. Schließt wieder an das an, was ich vorhin gesagt habe. Aber ich liebe auch meinen Beruf und ich möchte meiner Tochter das vorleben. Ich lebe ihr aber leider auch an manchen Tagen die Zerrissenheit und die Müdigkeit und die Erschöpfung vor. Das gehört nun mal dazu. Aber vielleicht ist es in 20 Jahren, wenn sie mal mittendrin steckt im Geschäftsleben, im Berufsleben schon ein bisschen anders. Aber dazu brauchen wir ein anderes System.
Da müssen die Weichen heute gestellt werden. Und im Moment scheinen mir zumindest die Vorzeichen dafür eher so auf, ja, defensiv, Rollback halt, wie gesagt, gestellt zu sein und viel Verzagtheit am Start. Aber bei uns nicht. Wir haben hier ganz viel Aufbruchsstimmung auch bei dir spüren können. Und vielleicht bringt uns das jetzt auch so langsam so zu dem Zielhafen, den wir hier einnehmen wollen. Du schreibst ja auch, älter werden ist ein Geschenk. Und darüber haben wir auch zu Beginn schon gesprochen. Was soll denn jetzt für dich noch kommen und was darf vielleicht auch verschwinden?
Jetzt kommt die Minute des Outings. Liebe
Du
Verena,
teilst, was du teilen möchtest. Also hier wird niemand gezwungen.
ich möchte nochmal dieses Wort ganz kurz aufgreifen zur Einleitung. Älter werden ist ein Geschenk. Das ist nicht blauäugig gemeint. Also ich habe auch schon einen Bandscheibenvorfall gehabt und ich habe 30 Jahre Migräne gehabt. Also ich will damit nicht sagen, liebe junge Frauen, denkt, es wird im Sinne von einfacher, entspannter, gesundheitlich einfacher.
Wird ein Ponyhof, wenn ihr älter
Ganz genau.
seid.
Nein, also ihr müsst schon wissen, älter werden hat auch seine Macken. Aber ich versuche, die mit ganz viel Humor zu nehmen und das gelingt mir auch, Gott sei Dank. Aber grundsätzlich, und jetzt komme ich auf die Antwort, ist es für mich ein Riesengeschenk und auch wieder eine Ich-Botschaft. Ich spüre, ich werde mehr die, die ich sein möchte. Ich bin weniger abhängig von äußeren Umständen, von den Meinungen von außen, was zum Beispiel ja als ganz junge Moderatorin, als junges Model immer so eine Art Fleischbeschau, mit dem du ja auch lernen darfst, umzugehen. Die werden mir egal. Mir ist vieles mittlerweile egal, weil ich glaube, wenn du etliches im Leben gesehen hast, dann weißt du, dass alles irgendwo menschlich ist. und dir irgendwo, wenn du dich bemühst, keine Grenzen von deinem Nebenan, deinem Gegenüber zu überschreiten, ist alles okay. Ich merke, dass ich an der einen oder anderen Stelle gelassener werde. Und ich erlebe, dass ich noch so eine große Lust und eine Neugier habe auf die Dinge, die ich noch nicht gemacht habe. Also ich persönlich habe eine Bucketlist, was ich noch so erleben möchte, was ich gerne sehen möchte, mit wem ich noch mich unterhalten möchte, mit wem ich noch etwas unternehmen möchte, von wem ich etwas lernen möchte. Weil ich auch auf der anderen Seite, und da kommen wir dann zu dem, was darf nicht mehr sein, versuche abzuspecken im wahrsten Wortsinne Dinge und sieh es mir bitte nach, wenn ich auch das sage, auch Menschen, die Energiefresser sind, die Energievampire sind, wo Beziehung einseitig läuft, da versuche ich auch ein Stück weit mich abzugrenzen und zu sagen, das möchte ich nicht mehr. Und ich habe gestern noch zu einer lieben Freundin gesagt, weißt du, ich empfinde das Leben wie so eine Zugfahrt. Das ist kein neues Bild, habe ich nicht erfunden, aber ich benutze es trotzdem gerne. Und manche Menschen begleiten mich und ich darf sie begleiten. Und manche steigen aber auch mal aus oder ich steige in deren Leben aus und manche hole ich da rein oder ich darf zu ihnen kommen. Ich wünsche mir, dass meine Zugfahrt noch ganz lang ist, aber generell bleibe ich dabei. Älter werden ist ein Geschenk und mir persönlich eröffnen sich gerade noch mal Türen in dieses Leben. Und das ist auch so etwas, was ich gerne weitergeben möchte. Lasst euch nicht in irgendeine Ecke drängen mit 30, 40, 50, ist es vorbei oder ist es doof? Nein, überhaupt nicht, weil jeder Moment, jeder Tag, jedes Jahr ist ja das Geschenk und füllt es mit dem, was ihr müsst, weil auch da, du hast es jetzt auch gesagt, das Leben ist kein Ponyhof, man hat seine Verpflichtungen, man muss sein Geld verdienen, man muss Dinge tun. Aber auf der anderen Seite ist auch meine Philosophie, du darfst jeden Tag etwas haben, worauf du dich freust. Das dann bitte auch, genieße das dann bitte auch und sei dir natürlich, und das auch wieder ganz ohne Theatralik, darüber im Klaren, soweit ich das weiß, und ich habe immerhin Theologie studiert, erstmal ihr Leben. Keine Ahnung, was es noch woanders gibt. Darum mach doch mal erst was aus diesem Leben und füll es aus.
Wunderbar, danach braucht gar nichts mehr zu kommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Hiersein, dass du dir die Zeit genommen hast, zu mir in den Podcast zu kommen. Wir sind ja auch noch gar nicht so lange bekannt. Ich habe aber umgekehrt das Gefühl, ich kenne dich schon ewig lang. Wir haben ganz, ganz viele Parallelen. Ich habe mich unheimlich gefreut, dich hier zu Gast gehabt zu haben. Ich werde auf jeden Fall weiterhin verfolgen, wie so deine Next Steps sind. Ja, kann nur alle Zuhörenden dazu einladen, einen Blick in dein Buch zu werfen, denn ich habe das als extrem, ja, inspirierend empfunden. Ich denke, wir haben heute davon ganz vieles mitgenommen und dafür möchte ich dir nochmal von Herzen danken. Alles Gute für dich, Stefanie.
Verena, alles Gute für dich und für alle, die uns zuhören.
Ja, das war ein ganz wunderbarer Austausch mit Stefanie. Ich hoffe, dir hat unser Gespräch gefallen und du hast ein paar Impulse für dich mitnehmen können. Wenn du Lust hast, in meinen Podcast zu kommen oder einen Vorschlag hast über jemanden, der unbedingt eingeladen werden sollte, dann möchte ich dich doch ganz herzlich bitten, dich zu melden. Und wenn du mit mir zusammen deine Themen angehen möchtest, findest du alle Informationen in den Shownotes. Und dort findest du auch weitere Informationen zu Stefanie, zu ihren Projekten, zu ihren Tätigkeiten. Ja, ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es heißt People Pleasing Ade. Bleib zuversichtlich und pack es einfach mal an. Der erste kleine Schritt bringt dich bereits weiter.